Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast der Fagottist Sergio Azzolini. Sergio, herzlich willkommen. Du bist gebürtig aus Bozen und ein herausragender Solist auf deinem Instrument, dem Fagott. Deine stilistische Vielfältigkeit ist sicherlich ein wesentliches Charakteristikum, wenngleich die Beschäftigung mit alter Musik auf historischem Instrumentarium einen Schwerpunkt in den letzten Jahren ausmacht. Du warst natürlich mehrmals Gast in Innsbruck bei den Festwochen der alten Musik. Mit dem Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck gab es aber bislang noch keine Zusammenarbeit. Seit vielen Jahren arbeitest du auch als Leiter mit modernen Orchestern zusammen. Beispielsweise führtest du die Kammerakademie Potsdam gleich nach deren Gründung im Jahr 2000 zu den ersten großen Erfolgen. Mittlerweile gehört dieses Orchester zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kammerorchestern weltweit. Wir wollen heute hauptsächlich über dein Instrument, das Fagott, sprechen. Irgendwie ist es ja ein Exot unter den Instrumenten. Deshalb gleich meine erste Frage. Warum Fagott oder anders? Wie kommt man auf die Idee, Fagott zu beginnen?
Also, Fagott war nicht meine Idee. Es hat sich einfach ergeben. Also ich glaube am Schicksal. Es ist einfach so gewesen, dass das Fagott zu mir kam. Also ich ging in Richtung Fagott, aber nicht ganz bewusst, was das Fagott für Möglichkeiten für mich dann bieten kann. Und es gehen natürlich ganz viele Türen auf, wenn man so ein Instrument spielt. Das Instrument ist so flexibel, es ist vielseitig und ja, man hat das einfach so beschrieben im 18. Jahrhundert als ein Chamäleon oder ein Instrument, was alles ist, was er sein möchte. Also ich glaube, das stimmt. Es ist ein Instrument, der exotisch ist. Es ist nicht so bekannt, aber es ist sehr sensibel und bietet viele Möglichkeiten. Also ich würde jetzt nicht gern mein Instrument mit einem anderen Instrument austauschen. Also ich habe mich daran gewohnt, dieses Instrument zu spielen und mich damit auszudrücken. Ehrlich gesagt, also ich bin nicht so verbunden nur mit dem Fagott, sondern mit der Musik, was man mit dem Fagott spielt. Also wir spielen ganz viel 18. Jahrhundert. Und da komme ich sofort zu dieser Hauptrolle des Fagotts in dieser Zeit. Ich finde, das Fagott ist nicht ein Solo-Instrument. Es ist ein Basso-Continuo-Instrument, ein Instrument, der seinen Ton, seine Stimme mischen kann. Und das finde ich großartig. Also ich finde, Musik entsteht, wenn mehrere Töne sich zusammen mischen. Also Musik heißt die Kunst der Klänge. Also das heißt, wir müssen erstmal zusammen die Klänge, eben diese Klangkorpus suchen. Wir müssen einen schönen Ton finden, wir müssen die Intonation und dann müssen wir die akkordische Struktur von einer Musik verstehen, die Harmonie. Und ich finde, Fagott ist uno strumento harmonioso. Ja, das zum Instrument. Und zurück zum Zufall, also ich wollte nicht unbedingt Musiker werden, als ich Kind war, habe ich sehr gern gemalt, ich liebte Kunst, aber ich wollte tatsächlich Maler werden, also ich habe ganz viel gezeichnet und irgendwann wurde meine Sprache tatsächlich, also meine Kunstsprache wurde die Musik. Und ich bekam ein Fagott in Hand. Es gab eine vakante Stelle, Studienplatz in Bozen am Konservatorium. Man hat eben nicht so viele Fagottisten gehabt. Und so hat es alles angefangen. Und ich bekam diese Fagott in Hand und ich spiele das jetzt noch.
Aber vielleicht noch einmal zurück zum Instrument. Du bezeichnest es als Chamäleon. Was würdest du als das Besondere an diesem Instrument zeichnen und was zeichnet es vor allem klanglich aus?
Also besonders ist, wie ich schon angedeutet habe, ist die Möglichkeit, der Klang zu verändern. Also man kann sich mischen. Es ist nicht ein Instrument, der immer hervortreten ist. Und das gefällt mir sehr. Man kann Solist sein, aber man kann auch eben dann sich mischen mit den anderen. Und das ist die Musik aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist die Besonderheit. Also es hat viele Facetten. Man hat geschrieben im 18. Jahrhundert, das Fagott sei ein Schatteninstrument. Das liebe ich als Bezeichnung. Ein Schatteninstrument ist toll. Aber er konnte auch die Oper tragen, weil es eben so deutlich in Artikulation ist, dass man tatsächlich dann, wenn man die Bassstimme aufhört, repetierte Tone zum Beispiel, die sind so klar, dass die eine rhythmische Struktur von der Partitur auch zeigen. Joseph Haydn sagte, ich möchte eine Basso-Continuo-Sektion mit einem Fagott, einem Cellisten und Kontrabass haben, aber wenn wir mehrere Bässe haben, lieber mehr Fagotten, weil die das gewisse Sprechendes haben. Also es ist ganz interessant, wie Joseph Haydn das auch empfunden hat. Also das heißt, neben dieser Möglichkeit, die Klänge zu mischen, gibt es auch diese klare Artikulation. Man denkt fast, dass es nicht möglich ist, weil wenn ich mich mische, dann bin ich nicht deutlich genug. Eben nicht, man kann das beides. Man kann der weiche Klang schattieren und neben einer Orgel oder mit dem Cello, mit dem Kontrabass einen Einzelklang dann formen und bewusst kann man die Konsonanten deutlich auch sprechen, die auch eben bei der alten Musik wichtig sind, neben den Vokalen, neben was gesanglich ist. Also das ist die zweite wichtige Charakteristik des Fagotts.
Du erwähnst eben jetzt schon auch die Bedeutung in der alten Musik, aber vielleicht zum Instrumentarium, was unterscheidet denn das historische Barockfagott von den modernen Instrumenten?
Also die sind schon sehr anders. Gerade diese klangliche Mischung ist beim Barockfagott einfacher. Schwieriger ist dann, hervortretend zu sein. Beim modernen, man muss sich schon Mühe geben jetzt, um gemischt zu sein, weil das Instrument hat sich schon ein bisschen solistischer dann profiliert und entwickelt. Und eben das Mischen, dann muss man wirklich bewusst machen. Also das ist genau umgekehrt. Und wenn man jetzt wirklich organologisch spricht, also instrumentenbaumäßig, das Barockfagott ist nur aus Holz, ist aus Ahorn meistens und hat eben keine Fütterung drinnen. Ein modernes Fagott ist mit Kautschuk gefüttert und das prägt den Klang. Es wird etwas direkter, lauter, aber auch ein bisschen starrer und auch ein wenig eben weniger modellierbar, würde ich sagen, pro und contra. Und ich finde, ein anderer Unterschied, was alle Blasinstrumente haben, ist, dass mehr Klappen dazugekommen sind. Ein Barockfagott hat nur 4 Klappen und heutzutage spielt man mit 3, 4, 25 Klappen. Also das ist mechanischer geworden. Oft benutze ich, wenn ich ein modernes Fagott spiele, auch Barockgriffe. Also ich berühre die Klappen nicht, damit man näher an die menschliche Stimme ist.
Aber auch im 20. Jahrhundert hat sich ja das Instrument noch verändert. Das berühmte Eröffnungssolo in Stravinskys Le Sacre war ja zur Zeit der Uraufführung sehr gefürchtet. Müssen sich heutige Fagottisten auch noch fürchten?
Es ist jetzt, ich würde sagen, eine normale Lage für Fagott geworden. Damals war schon ein Experiment, das Fagott als Soloinstrument in den Hostentonen zu benutzen, zu einsetzen. Ich finde heutzutage die Instrumente also sind auch mit mehr Klappen versehen. Man hat wirklich dann auch viel, viel entwickelt und es ist nicht mehr jetzt so eine besondere schwierige Partie. Ich glaube, dass was schwierig ist, sage ich wieder, mit den modernen Instrumenten, auch wenn die Töne erzeugen einfacher geworden ist, ist das Singen. Das Singen und das Sensibles, was die Altinstrumenten hatten. Also das heißt, das Fagott von Stravinsky war ein französisches Modell. und war sehr sensibel. Und es war nicht so weit von den romantischen und klassischen Fagotten. Also das war etwas nasal auch im Klang, aber auch dünner im Klang. Also es war nicht groß. Und das in dem Moment, dass ich ein großes Instrument habe, dann ist es auch ein bisschen unbeweglich, auch der Klang. Das finde ich, das muss man sagen. Das muss man sagen, dass gerade auch das Fagott von Stravinsky eine menschliche Stimme imitiert hat. Also es war schwierig, das Instrument zu spielen, also die Töne erzeugen. Weniger Klappen und dann kommen die hohen Töne. Was zwischen Klammern beim französischen Fagotten einfacher ist, also im Vergleich zu den deutschen Fagotten. Dennoch, es war mehr Arbeit, die Töne zu erzeugen. Aber dann, der Klang war ein anderes, war sehr, sehr flexibel.
Natürlich lebt ein Instrument auch von der Literatur, die es dafür gibt. Da gab es sicherlich eine Hochblüte im Barock. Danach ist es hauptsächlich ein Orchesterinstrument und erst wieder in der neuen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts gibt es solistische Aufgaben. So ist jedenfalls mein Eindruck. Kannst du mit uns eine kleine Tour d'Horizon durch die Fagottliteratur machen?
Ja, sehr gern. Also ich würde sagen, dass diese Aussage, dass das Fagott kein Solo-Instrument ist, was ich auch gesagt habe, ich habe gesagt, es ist eher ein basso continuo Instrument, konnte man auch kritisieren, weil wenn man wirklich die Geschichte verfolgt, im 17. Jahrhundert schreibt Giovanni Antonio Bertoli, das ist die Zeit von Frescobaldi, eine Sammlung von 9 Sonaten. Der Titel lautet Sonate fatte per il fagotto, dove anche le voci possono approfittarsi. Also es ist tatsächlich eine Zeit, eine liberale Zeit. Man spielt die Musik mit den Instrumenten, was man zur Verfügung hat. Man kann sogar es singen. Singen und spielen. Wenn jemand singen und spielen kann, kann bei diesem Repertoire mal singen, mal spielen. Das finde ich großartig. Auch schon der Titel. Aber der Anfang des Titels ist Fatte per il Fagotto. Also sein Wunsch, dieser Komponist Bertoli, in Venedig hat er die Noten gedruckt, Wunsch das Fagott. Und wenn wir wirklich suchen, das ist die erste große Sammlung für ein Solo-Instrument und basso continuo. Am meisten hat man diese Stücke dann mit einer Orgel begleitet. Kann man mit Cembalo, mit Theorbe, aber Fagott und Organo leben sich, klangliche Mischung. Und es ist auch interessant, es gibt zu dieser Zeit keine Sammlung mit 9 Sonaten, also so lang, so breit für andere Instrumente. Diese Sammlung ist die erste von der Musikgeschichte, also nicht die Geige. Also das muss man wirklich laut sagen. Also damals war das Fagott Solist. Im 17. Jahrhundert hat man mit 2 Klappen gespielt. Das Fagott hieß auch Dulcian von Dulcis, weil eben der Klang süß war. Und die anderen Bläser, also Schalmei, Bombarden, haben draußen auf der Straße gespielt. Die waren ganz laut. Aber ein Fagott bzw. ein Dulcian durfte sogar in der Kirche spielen, durfte die Sänger begleiten und eben deswegen hat man ihn auch Chorist-Fagott genannt. Aber er bekam auch Solo-Repertoire. Er war eine Primadonna damals, weil das Cello noch nicht erfunden war. Die Gamben waren zu leise. Man berichtet in Venedig, wenn man dann Musik gehört hat, wenn die Gamben gespielt hatten, dann sollten die Zuhörer ganz nahe kommen, weil sonst die Klänge zu schwach waren. Beim Fagott war nicht so. Das war schon prächtig. Sensibel, aber gleichzeitig deutlich und prächtig. Also das ist die Geschichte des Fagotts. Wir haben im 17. Jahrhundert ein enormes Repertoire. Also die Sonaten für 2 Geigen, Fagott und Fundament. Das Fundament wurde normalerweise gar nicht benannt, aber man hat ein Cembalo oder eine Orgel mitschwingen lassen mit Akkorden. Also das ist extrem breit, dieses Repertoire. Wir haben Sonaten von Dario Castello, Fontana, Komponisten wie Rösemuller, wie Buchner, unglaublich viele Komponisten schreiben für uns. Und Legrenzi. Und dann kommen wir zum Vivaldi. Vivaldi kommt aus dieser Tradition von 17. Jahrhundert und er schreibt nicht Sonaten, er schreibt 39 Fagottkonzerten, begleitet vom Orchester, nicht mehr nur vom Bass. Und das ist, ich würde sagen, die Bibel des Fagotts. Das ist das Hauptrepertoire. Das sind nicht nur viele Werke, das ist eine extreme tiefe Musik. Ich vergleiche Vivaldi mit Bach. Es gibt langsame Sätze beim Fagottkonzert, die klingen wie aus einer Passion, wie aus einer Trauerkantate. Er hat das Fagott verstanden. Er hat verstanden, wie nah an der menschlichen Stimme das Fagott ist, wie melancholisch das ist. Also das, die pure Melancholie ist auch das Fagott. Nach ihm hat Mozart oder sagen wir so auch Christian Bach davor verstanden, dass die Empfindsamkeit auch eine Gabe vom Fagott ist, also die Empfindung. Und hat man die langsamen Sätze eben ganz besonders mit Fagott gestaltet, oft mit Sordini. Der langsame Satz von berühmtem Fagottkonzert von Mozart ist mit Sordini. Und es erklingt noch viel schöner, wenn man ein historisches Instrument hat. Dann kommen wir zurück zu dieser klanglichen Mischung und dieser Schattierung. Neben Mozart gibt es ganz viele Komponisten, auch in der Klassik, also wenn wir Fiala nehmen, der Mozart sehr hochgeschätzt hat. Also böhmische Komponisten wie Fiala, wie Kojelo, wie Stamitz. Also die ganze Mannheimer Schule, wir haben ganz, ganz viele Konzerte, die nicht so oft gespielt werden. Aber auch in der Klassik gibt es ein ganz, ganz breites Repertoire. Die Christian Bach-Konzerte wurden ca. 1770 komponiert und wahrscheinlich waren Vorbilder für das bekannte Mozart-Fagottkonzert, was im Jahr 74 entsteht. Nachdem kommt Weber. Karl Maria von Weber schreibt ein Konzert, schreibt noch ein Andante e Rondò all'Ungarese, was ursprünglich für Brace, für seinen Bruder Fritz, komponiert war. Und er sagt in einem Text, verschmolzen für Fagott. Das finde ich so schön, also diese verschmolzen. Ja, er hat auch verstanden, er hat auch die Seele verstanden des Fagotts. Also er vergleicht das Fagott mit einer Bratsche. Also diese Mittellage, nicht unbedingt vertreten, aber beseelt. Aber er zeigt in seinem Konzert auch die technische Entwicklung von dem frühromantischen Instrument. Also er schreibt schon auch der höchste Ton, was wir in Sacre bei Stravinsky finden. Also schon Weber hat diesen Ton geschrieben in seinem Konzert, das muss man bedenken. Also er schreibt ein Konzert, der nicht nur singt in langsamen Satz, was eine Romanze ist, sondern auch eben die Geschwindigkeit zeigt wie ein Flötist. Also wirklich, wirklich auch virtuos. Danach eben kommt ein bisschen die Lücke. Es ist ganz interessant, in der Romantik, das Fagott wurde, ich will nicht sagen vergessen, aber ja, die Cellisten haben der Platz genommen, haben unseren Platz genommen. Ich glaube, es liegt an zwei Faktoren. Das Instrument, die Entwicklung ist nicht mehr weitergegangen und es gab weniger gute Spieler. Und also die Cello-Literatur, wenn man jetzt zurückgeht, also man hat mit Boccherini schon ein unglaublicher Solist gehabt, der auch neue Techniken gezeigt hat. Barrière in Frankreich. Und das hat sich weiterentwickelt. Wir kommen zum Kraft, der Cellist von Haydn. Das geht weiter mit Klengel, Grutzmacher, Rostropowitsch. Also das Cello hat einfach so eine Entwicklung gehabt durch besondere Solisten. Und dann waren natürlich die Komponisten begeistert und haben natürlich also die Solokonzerte für Cello. Das ist die gleiche Lage, aber eben das Fagott ist ein bisschen stehen geblieben. Und Gott sei Dank haben wir dann eine Renaissance des Fagotts mit Intermit. Intermit schreibt ein Konzert für Fagott, Trompete und Orchester, beziehungsweise Trompete, Fagott und Orchester. Also das Fagott kann mit einer Trompete klanglich mithalten. Es ist phänomenal. Und schreibt eine fantastische Sonate, liebt das Fagott ohne Ende als Bratschist. Nicht vergessen, Hindemith war auch Bratschist, liebte diese Klänge. Und da geht es wieder los. Also wir haben dann nach Hindemith haben wir ganz, ganz tolle Werke von Sofia Gubaidulina. Ein Fagottkonzert begleitet von tiefen Instrumenten, 4 Celli und 3 Kontrabässe. Also sie lässt aber in diesem Konzert das Fagott singen in der höchsten Lage. Und weiterhin kommt dann die ganze Literatur von Isan Jung. Isan Jung schreibt ein Monolog für Solofagott. Und das ist ein sprechender Mensch. Monolog ist eine traurige Geschichte. Isan Jung aus Korea wurde eingesperrt, hat im Gefängnis viele, viele Jahre verbracht. Und es ist nicht ganz klar, aber man kann davon ausgehen, dass das Solofagott-Stück mit dem traurigen Klang, mit dem Singen, aber teilweise auch mit dem Schreien an diese Zeit zurückgeht. Also Isan Jung erzählt mit einem sprechenden und singenden Instrument, was ein Fagott ist. Er versteht die Seele des Fagotts und er widmet uns eine wunderbare Seite. Genau. Und jetzt, heutzutage, es gibt viele Komponisten, die viel Interesse an Fagott zeigen, weil er eben, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Chamäleon ist. Wir können auch sogar Akkorden spielen. Also die Akustik des Fagotts ist so kompliziert, aber man kann teilweise mehr Klänge spielen, aber manchmal sogar Konsonant. Also wir können sogar in bestimmten Lagen können wir wirklich Akkorden spielen. Und der Umfang des Fagotts ist enorm. Wir haben über 3 Oktaven so Tone. Und ich finde, dass das auch einladend ist für alle Komponisten. Schon Mozart, wenn wir kurz zurückblicken, hat 3 Oktaven, für 3 Oktaven geschrieben, hat also wirklich das Instrument zu den Grenzen geschickt. Also wenn man von Virtuosität von Weber reden will, kann man auch von Virtuosität von Mozart. Also wie in seine Arien für Soprano und Orchester geschrieben hat. Er behandelt das Fagott schon als hochvirtuoses Instrument. Das ist so lang gewesen, aber das ist die Geschichte. Wir haben jetzt nicht alle Kompositionen genannt, aber die wichtigen Komponisten von Bertoli, Vivaldi, Mozart, Christian Bach, Mozart, Weber bis heutzutage in der Avantgarde.
Du erwähntest die Bedeutung des Continuo-Spiels. In der Altmusik war es ja oft so, dass das Fagott die Bassstimme mitgespielt hat. Ab wann schrieben Komponisten eigene Fagottstimmen?
Also ich wurde sogar, bevor Haydn, Mozart, wurde ich bei den Bach-Kantaten schauen. Also wenn Basso geschrieben ist oder Basso Continuo, das bedeutet 90%, dass es ein Fagott mitgespielt hat. In der Partitur steht nur eine Bassstimme geschrieben und oft in der Continuo-Stimme steht einfach nur Continuo oder Bass. Aber interessanterweise beim Bach findet man extra Fagottstimme, die gleiche Stimme spielen wie die Cellisten und die Kontrabassisten, die Violinisten, aber transponiert. Und da wissen wir, das ist extra für Fagott. Also das Fagott muss unbedingt mitspielen mit dem Bass, weil die Fagotten in eine andere Stimmung eingesetzt haben, als wie die Streicher gespielt haben. Das heißt, die Fagottstimme sollte transponiert werden. Oft eine Terz höher. Also von tiefer Kammerton eben sollte es zum Chorton transponiert werden. Also die Fagottisten, die eben ein langes Fagott hatten, tief gestimmt, sollten eine Terz höher, eine Mollterz höher spielen. Und diese Transponierungarbeit haben nicht nur die Kopisten gemacht, sondern oft Bach selber. Johann Sebastian Bach nimmt sich die Zeit, um eine Fagottstimme zu schreiben und zu transponieren. Und das Tolle ist, dass er höchstwahrscheinlich unbedingt das Fagott haben wollte. Warum? Einfach weil der Bass damit noch deutlicher war. Und Bach sagt selber, also die Basso-Stimme ist wichtig, es ist das Fundament, wie in unser Leben. Das geht immer weiter und hört nicht mehr auf. Und er spricht über der Glaube, aber er spricht auch über die Basso Continuo-Stimme. Und eben die Teilnahme des Fagotts ist für ihn sehr wichtig. Also auch wenn es nicht aufgeschrieben ist. Beim Haydn, er sagt selber, ich möchte bei meinen Sinfonien der Bass mit Fagott, Cello und Kontrabass in der Besetzung haben. Er beschreibt das in einer Sinfonie, aber das gilt für alle Sinfonien. Also das heißt, es ist schwierig zu sagen, ab wann. Es war immer so. Ab dem 17. Jahrhundert, wo das Cello noch nicht erfunden war, das Fagott war der Bass. Aber in den Noten steht Basso. Und Basso bedeutet auch bei Mozart anders, als wenn er Violoncello schreibt. Wir haben so viele Serenaden von Mozart, wo Basso geschrieben ist. Was heißt Basso bei Mozart? Möglicherweise Fagott und Kontrabass. Weil diese Serenaden, wo Basso oft als Bezeichnung steht, wurden tatsächlich im Freiluft musiziert und im Stehen. Ein Fagottist steht neben dem Kontrabassist und erzeugt ein größeres Volumen von Klang als ein Cello. Und es ist ganz interessant, dass immer wieder diese Bezeichnung Basso oder Violoncello beim Mozart-Manuskripte differenziert ist. Dort ist auch nicht deutlich, aber es ist fast, ich würde sagen, es ist logisch. Wir können hypothesieren und heute bei der Musikwissenschaft, wir können nicht Wahrheiten verkaufen, aber das sind Hypothesen, die wir aufstellen können mit deutlichen Gründen. Und ja, das Fagott dann wird wirklich dann benannt in dem Moment, dass im Orchester dann eigene Partien kommen. Also, dass wir nicht nur Bass spielen, sondern auch wirklich Harmonien, also lange Töne erhalten zusammen mit den Oboen und mit den Hornen. Aber davor hat das Fagott immer mitgespielt, zusammen mit den Celli.
Würdest du auch bei Rainer Streicher Musik, wie bei vielen Vivaldi-Werken, im Continuo Fagott besetzen?
Unbedingt. Also wir wissen, dass in England bei den Sinfonien von Beuys wurden immer zwei Fagotten mit besetzt. Also es gehörte quasi zum Streicherklang, gehörten Fagotten dazu. Das ist wirklich, wirklich so. Und warum? Weil die Fagotte waren so flexibel, dass die einfach nur im Mischklang nur also die Klangrede deutlicher gemacht haben. Aber die sind eine Mischung zwischen Streicher- und Blasinstrumenten quasi gewesen vom Klang, besonders die historische Fagotten. Also ich wurde ganz, ganz oft in Sinfonien, wo nur Streicher kommen, das Fagott als wichtige sprechendes Continuo-Instrument einsetzen, auf jeden Fall. Und nicht nur, weil ich Fagottist bin.
Das Konzert mit dem Tiroler Sinfonieorchester präsentiert Werke in der Übergangsphase vom Spätbarock zur Frühklassik. Was war dein Hintergedanke bei dieser Zusammenstellung?
Genau, worüber wir reden. Also Continuo spielen heißt Kammermusik machen. Aber heißt auch Musik erklären, heißt auch leiten. Weil die Musik aus dem 18. Jahrhundert, die ist auf der also Continuo-Stimme aufgebaut. Also wir sind das Fundament. Und als Fagottist, wenn ich Musik aus dieser Zeit, kann ich ganz natürlich leiten, weil die Basso-Continuo-Stimme ist nicht nur ein rhythmischer Impuls, die Basso-Continuo-Stimme ist die harmonische Struktur von allen Werken. Also in dem Moment, dass man die Harmonie versteht, dann kann man auch die wellenartige Energie der Musik verstehen. Und dann kann man natürlich die Spannung und Entspannung in der Musik gut gestalten. Das kommt vom Bass. Und das überträgt sich auf die anderen Stimmen. Also meine Gedanken war, nicht hier als Solist zu kommen, sondern als Kontinuist. Deswegen zwei Heinz-Sinfonien, wo das Fagott neben dem Cello spielt. Und sitzt sogar. Gerade wie damals beim Esterhazy im Haydn-Orchester war. Der Fagottist saß neben dem Cellisten. Und also das war meine Hauptidee. Von den zwei Sinfonien von Haydn, die eher klein besetzt sind, also mit zwei Oboen und zwei Hornen und Continuo, dann habe ich dann Werken gesucht, die nicht weit zeitlich entstanden sind und die eben der Übergang zwischen Barock und Klassik und Frühklassik zeigen. Und ich bin auf Härtel gestoßen. Härtel ist ein Sturm und Drang oder empfindsamer Stilkomponist, der beim Carl Philipp Emanuel Bach gelernt hat und beim Johann Sebastian Bach auch viel gelernt hat. Aber er hat angefangen, Komponist zu werden, als er dann Karl Philipp Emanuel Bach begegnet hat. Er hat Jura, wie fast alle anderen, studiert, und wo er dann Karl Philipp Emanuel Bach begegnet hat, hat er gesagt, ich möchte auch. Und er komponierte Musik in diesem Stil. Und er hat 6 Konzerte für uns geschrieben, 3 sind verschollen. Und das A-Moll-Konzert ist meiner Meinung nach ein großes Werk, zeigt eben die ganze Palette des Fagotts. Und neben diese Härtel muss auch eine Neuigkeit nicht fehlen. Also die Platti-Fagottkonzerte, es gibt 2 bis jetzt, habe ich in Prag gefunden. Es ist nicht ganz klar, ob es Platti oder Antonín Reichenauer, ein böhmischer Komponist aus der gleichen Zeit. Es ist nicht klar, aber ich tendiere eher Platti zu sagen. Auf dem Manuskript steht nichts geschrieben, aber stilistisch konnte man das einfach so einordnen. Das ist was Neues, war ganz versteckt in einer Bibliothek und es erklingt jetzt in Innsbruck als eine Neuigkeit. Also Platti, C-Moll-Fagottkonzert, auch Spätbarock. Fasch ist ein Komponist, der nicht so bekannt ist wie Telemann, und er hat auch viele Facetten. Er kann barock sein, aber er kann gleichzeitig auch frühklassisch sein. Also ich finde, passt perfekt. Und meine Idee von Kammermusik in großer Besetzung hier in Innsbruck zu realisieren, hat mich überzeugt, dieses Werk auszuwählen, weil bei diesem Fagottkonzert gibt es noch 2 Oboen, die mitkonzertieren. Es ist quasi eine Sinfonia Concertante für Fagott. 2 Oboen, die bilden das Concertino und ein Concerto Grosso vom Streicher und Continuo. Also damit man deutlich auch versteht, dass meine Intention ist nicht leiten, sondern mitwirken, mitinspirieren, mitspielen und als Continuo-Spieler hier meine Ideen bringen und viel Austausch erleben.
Wie klappt eigentlich die Zusammenarbeit mit den Musikern, die ja quasi ausschließlich moderne Instrumente spielen und üblicherweise auch eine spätere Literatur?
Ich bin sehr kritisch und ich bin nicht derjenige, der oft sagt, wunderbar, schön. Ich denke, man kann immer besser. Immer besser. Also manchmal höre ich alte Aufnahmen von mir und dann mache ich meine Ohren zu, sage ich, was habe ich gemacht? Warum habe ich so gespielt? Warum habe ich so schnell gespielt? Warum habe ich nicht gesungen genug? Nicht genug gesungen. Also das heißt, es ist schwierig zu sagen, gut, il meglio non è mai morto. Das sage ich in meiner Sprache. Man kann immer besser. Aber man muss sich freuen, wenn Energieaustausch stattfindet. Ich finde, mit diesem Orchester habe ich das erlebt. Also vom ersten Moment gab es ein gutes Feeling. Ich finde, dieses Orchester hat ein ganz hohes Potenzial. 1, es ist ein rhythmisches Apparat. Die haben einen guten Rhythmus, diese Musiker. Ich finde, Rhythmus unter Rhythmus verstehe ich nicht der Schlag, das Schlagen auf die 1 in jedem Takt. Ich verstehe das Fließen. Also das Orchester hat einen ganz tollen Fluss, weil alle sehr engagiert sind und auch Selbstverantwortung fühlen. Und die sind eben fähig, ohne Dirigent zu spielen. Ohne Dirigent, klassischer Dirigent, der mit dem Dirigierstock vor dem Orchester steht. Ich dirigiere vom Bass im Sitzen, aber es ist eine ganz andere Art. Ich brauche aktive Spieler. Und das haben wir hier. Also das ist mein erster Lob. Mein zweiter Lob ist, alle sind offen. Natürlich, die sind nicht Spezialisten von alter Musik, aber Spezialisten ist ein schwieriges Wort und auch gefährlich. Punkte, Punkte, Punkte. Also ich finde, dass eine große Offenheit gibt, zu experimentieren mit Phrasierungen, mit so eine andere Gestalt als nur das Tenuto und Sostenuto, was man in der Romantik kennt. Wir versuchen ganz viel mit Vokalen und Konsonanten zu arbeiten. Und das wird gut aufgenommen und auch empfunden. Also Offenheit, Bereitschaft und, wie gesagt, auch gute Reaktion. Das ist mein zweiter Lob. Und drittes muss ich sagen, ich finde, das Orchester hat so eine Kompetenz jetzt mit diesem Repertoire, was nicht das Hauptrepertoire des Orchesters ist, umzugehen, was mir manchmal sogar imponiert. Also ich glaube, dass meistens es ist eine Mischung zwischen Können, aber auch Wollen. Da kommen wir zu Punkt 2. Das Orchester ist offen, bereit, sehr lebendig, sehr kooperativ. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Begegnung. Es gibt mir ganz viel Freude, mit diesem Musiker Musik zu teilen.
Ja, dann hoffe ich, dass diese Freude und die Energie auch in unserem Streaming auf das Publikum überspringt. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Danke auch und danke für die Einladung.